Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Erfolg und Ernüchterung nach dem Treffen in Brüssel. Griechenland bekommt frisches Geld für den großen Euro-Rettungsschirm, aber braucht es weitere Investoren. Kritik und harsche Reaktion nach dem Sturm auf die britische Botschaft in Teheran droht der britische Premier Cameron mit Konsequenzen. Und die Frist ist zu Ende. Bis Mitternacht hatten die Kantonalparteien Zeit, ihre SVP-Bundesratskandidaten zu nennen. Zug nominiert Regierungsrat Heinz Tändler. Im Studio heute früh sind Karin Britsch und mit den Nachrichten Thomas Mattis.
Die Finanzminister der Euro-Staaten haben die sechste Tranche aus dem laufenden Hilfsprogramm für Griechenland freigegeben. Die 8 Milliarden Euro schützen das Land vor dem sofortigen Bankrott. Die Finanzminister räumten ein, dass die geplante Stärkung des Rettungsfonds nicht so gut vorankommt wie erhofft. Der Rettungsschirm soll möglichst mit Geldern privater Investoren aufgestockt werden. Angestrebt wird eine Verdreifachung der noch zur Verfügung stehenden 250 Milliarden Euro. Schließlich bitten die Euro-Länder den Internationalen Währungsfonds stärker mitzuhelfen, hochverschuldete Euro-Länder zu schützen. Die Ratingagentur Standard & Poor's stuft die wichtigsten amerikanischen Banken tiefer ein als bisher. Neue Bewertungskriterien legten ein stärkeres Gewicht auf die Krisenfestigkeit der Geldhäuser, begründet die Agentur den Schritt. Um eine Stufe schlechter bewertet nun die Bank, werden Banken bewertet wie die Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley sowie JP Morgan Chase. Um eine Stufe tiefer bewertet Standard & Poor's auch die UBS. Der Kantonalvorstand der Zuger SVP hat Regierungsrat Heinz Tändler als Bundesratskandidaten nominiert. Die Meldefrist für Kandidaten ist um Mitternacht abgelaufen. Die SVP-Bundeshausfraktion trifft ihre Auswahl am Donnerstag. Nach der Stürmung und Verwüstung der britischen Botschaft in Iran hat Premierminister Cameron ernste Konsequenzen angekündigt. Auch der UNO-Sicherheitsrat, die EU und die USA verurteilten den Angriff scharf. Das iranische Außenministerium äußerte sein Bedauern über die Vorfälle. Iranische Studenten kündigten an, sie wollten ihren Protest gegen Großbritannien noch ausweiten. Iran solle die diplomatischen Beziehungen mit London abbrechen. In Großbritannien soll heute der größte Streik seit 30 Jahren durchgeführt werden. 2 Millionen Angestellte des öffentlichen Dienstes sind von den Gewerkschaften zum Ausstand aufgerufen worden. Er richtet sich dagegen, dass das Renteneintrittsalter um 1 Jahr erhöht und die Kassenbeiträge der Arbeitnehmer teurer werden sollen. Auf Europas größtem Flughafen London Heathrow wird heute mit Verspätungen und langen Wartezeiten gerechnet. Dort streikt das Abfertigungspersonal an der Passkontrolle. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft gewann Zug gegen Biel 7:1, Kloten schlug Ambri 6:2, Freiburg besiegte Langnau 2:0 und Lugano gewann gegen Rapperswil-Jona 4:2. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in New York schloss der Dow Jones Index bei 11.556 Punkten, das ist ein Plus von 0,3%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.378 Punkten, minus 1,2%. Der Dollar wird zu 92,07 gehandelt, der Euro zu einem Franken 22,68 bzw. zu einem Dollar 33,31. Das Wetter heute Mittwoch. Im Norden am Vormittag viele Wolken, aber kaum Regen. Am Nachmittag wieder sonniger. In den Alpen und im Süden oft sonnig, im Norden um 7 und im Süden bis 11 Grad.
6:04, Sie hören heute Morgen. Bis tief in die Nacht hinein haben sich die Euro-Finanzminister in Brüssel beraten. Dann traten sie vor die Medien. Mit guten Nachrichten, aber auch mit offenen Fragen. Aus Brüssel berichtet EU-Korrespondent Urs Bruder.
Eine Botschaft war klar.
We agreed on the 6th disbursement of the Greek program.
Man sei sich einig, so Eurogruppenchef Juncker. Griechenland soll die 6. Milliardentranche aus dem laufenden Hilfsprogramm bekommen. Man kann das als gute Nachricht sehen oder als die Verhinderung einer schlechten. Die 8 Milliarden Euro schützen das Land vor dem sofortigen Bankrott. Gute Nachrichten seien auch aus Irland zu melden. Das Hilfsprogramm dort funktioniere, was beweise,
if we are combining solidarity and solidity, our programs are successful.
Wenn die Hilfsprogramme Solidarität mit Solidität kombinierten, seien sie erfolgreich. Doch Italien ist zweifellos zu groß für diese Art von Solidarität. Es soll deshalb noch mehr Solidität entwickeln. Man habe volles Vertrauen in die neue Regierung in Rom, hieß gestern eine gute Nachricht. Und die schlechte dazu?
There is a certain need of taking further measures of fiscal consolidation.
Italien müsse seinen Haushalt noch schärfer korrigieren als bisher angenommen, so EU-Wirtschaftskommissar Rehn. Grund: die düsteren wirtschaftlichen Aussichten. Auch in Sachen Rettungsschirm wurde eine gute Nachricht verkündet. Man habe sich über seine Geschäftsbedingungen geeinigt. Schirmchef Regling sagte, er habe mit Investoren in aller Welt gesprochen.
I'm sure investors will participate if we offer a commercially sound product.
Und er sei sicher, die würden investieren, wenn man ein gutes kommerzielles Produkt anbiete. Die schlechte Nachricht steckt im Wörtchen «wenn». Denn vor einem Monat noch hieß es, der Schirm könne mit Hilfe von Investoren seine Finanzkraft vervier- oder gar verfünffachen. Gestern wollte niemand mehr einen Hebelfaktor nennen.
Leverage is a process over time. We do not expect investors to commit.
Die Hebelung brauche Zeit. Er erwarte in den nächsten Tagen oder Wochen keine großen Summen von Investoren. Dafür soll der Internationale Währungsfonds mehr Geld bekommen, so Eurogruppenchef Juncker.
We also agreed to rapidly explore an increase of the resources of the IMF.
Geld, das er wiederum zusammen mit dem Rettungsschirm schuldengeplagten Euro-Ländern zur Verfügung stellen soll. Klingt gut. Oder aber auch schlecht. Denn wer dem IWF neues Geld zur Verfügung stellen soll, wollte gestern niemand sagen.
Die Bilder erinnern an die Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft vor 32 Jahren. Diesmal stürmten Studenten in Teheran die britische Vertretung. Die Reaktionen sind weltweit äußerst scharf, so sagte US-Präsident Obama. Der Vorfall zeige, dass die iranische Regierung ihre internationalen Verpflichtungen nicht ernst nehme.
Rioters essentially to be able to overrun the embassy and set it on fire is an indication that the Iranian government is not taking its international obligations seriously.
Und der britische Premier David Cameron droht Iran mit, Zitat, ernsthaften Konsequenzen. Bei mir im Studio ist jetzt unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger. Was meint denn Cameron damit?
Er blieb vorläufig relativ vage. Er hat gesagt, welche Konsequenzen, das werde man in den nächsten Tagen beschließen. Allerdings, niemand denkt wohl ernsthaft an ein militärisches Vorgehen im Moment. Das kann man sicher ganz klar sagen. Aber auffällig ist schon, dass die internationalen Reaktionen auf diesen Botschaftssturm äußerst scharf und äußerst schnell erfolgten. Nicht nur Großbritannien und die USA haben reagiert, auch Länder wie Deutschland. Auch die UNO, der Sicherheitsrat, hat mit den Stimmen Russlands und Chinas die Tat aufs Schärfste verurteilt. Man kann davon ausgehen, dass bereits in den nächsten Tagen, morgen oder übermorgen durch die EU beispielsweise, die Sanktionen nochmal massiv verschärft werden.
Und wie hat die iranische Regierung Ahmadinejad reagiert?
Sehr zwiespältig. Zum einen hat es in einem Kommuniqué des Außenministeriums geheißen, man halte die Tat einzelner Demonstranten für nicht akzeptabel. Der Iran respektiere das Völkerrecht, respektiere auch die diplomatische Immunität. Aber es hat sich keiner der hochrangigen Führer im Iran persönlich entschuldigt oder überhaupt geäußert zu der ganzen Sache. Und nicht nur die USA, beispielsweise auch der arabische Sender Al Jazeera sagt, es sei undenkbar, dass solch eine Aktion ohne Billigung und Wissen höchster Stellen in Teheran hätte erfolgen können.
Ist denn inzwischen mehr über die Hintergründe dieses Sturms auf mehrere britische Botschaftsgebäude sind es ja, ist etwas mehr bekannt?
Also man kann inzwischen davon ausgehen, es war zumindest ein angekündigter Sturm auf die britische Botschaft. Man hat nämlich schon am Wochenende in Teheran aus Kreisen des Parlaments, das eine Herunterstufung der diplomatischen Beziehungen beschlossen hat, Worte wie Tod für England gehört. Auch konkret von einem Sturm auf die Botschaft war die Rede. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es Quellen, die sagen, man hätte unter den Botschaftsstürmen auch Schläger gesehen, die vor 2 Jahren an der Niederschlagung der iranischen Opposition beteiligt waren. Also möglicherweise hat es sich bei diesen Botschaftsstürmen durchaus nicht nur um harmlose, empörte Studenten gehandelt.
Die Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft vor über 30 Jahren, die hatte damals ja wochenlange ernsthafte Konsequenzen. Es war eine Krise, die Folge zwischen Iran und dem Westen. Ist denn die Situation von damals vergleichbar mit der Situation heute?
Insofern auf jeden Fall, dass die Lage, dass die Spannungen eskaliert sind. Das hat begonnen mit vor gut zwei Wochen dem IAEA-Bericht der UNO-Atombehörde, die nachwies, dass der Iran Atombombenpläne hat. Das hat zu neuen, schärferen Sanktionen geführt. Und auch wenn Teheran offiziell sagt, diese Sanktionen täten nicht weh, ist offenbar die Wahrheit eine andere. Die Sanktionen schmerzen und führen zu scharfen iranischen Reaktionen jetzt.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Freddy Gsteiger, unser diplomatischer Korrespondent. Es ist 6:11. Mit wem steigt die SVP in zwei Wochen ins Rennen um den zweiten Bundesratssitz? Um Mitternacht ist die Bewerbungsfrist der Kandidaten abgelaufen. Am Donnerstag wird die Fraktion im eidgenössischen Parlament dann entscheiden. Am Abend hat auch die SVP des Kantons Zug ihren Anspruch angemeldet und einstimmig den Zuger Baudirektor Heinz Tendler nominiert. Tendler wird in Zug über die Parteigrenzen hinweg gelobt, als konsensfähiger und zupackender Exekutivpolitiker. Außerhalb der Zentralschweiz kennt man ihn aber kaum. Miriam Eisner.
Die Zugerinnen und Zuger kennen ihren Baudirektor als tatkräftigen Macher, der verschiedene umstrittene Bauprojekte umgesetzt hat. Auch Politiker anderer Parteien loben ihn als zackigen, aber konsensfähigen Pragmatiker. Heinz Tendler ist überzeugt, das Zeug zum Bundesrat zu haben.
Ich bin sicher nicht einfach per se ein Parteisoldat. Ich bin aber eine Person, die eine klare Linie hat, die SVP-Politik auch unterstützt, aber die Fähigkeiten sicher besitzt, eben Kräfte zu bündeln, auch einen Blick über Parteigrenzen zu werfen, und zwar mit dem Ziel, zu Lösungen zu kommen.
Tendlers Chancen, von der SVP-Fraktion als Kandidat nominiert zu werden, gelten aber als eher klein. Denn außerhalb der Zentralschweiz ist der 51-Jährige wenig bekannt und vernetzt. Und innerhalb der SVP stehen starke Konkurrenten bereit. Sein Vorteil, so Tendler, sei seine Regierungserfahrung. Ob die SVP-Bundeshausfraktion den Zuger Regierungsrat als Bundesratskandidaten aufstellt, entscheidet sie morgen Donnerstag.
Sie hören heute Morgen am Mittwoch. 3 von 4 Leuten in der Schweiz nutzen das Internet. Die Schweizerinnen und Schweizer gehören damit weltweit zu den eifrigsten Nutzern des World Wide Web. Das zeigt eine Studie der Universität Zürich. Aber das Vertrauen ins Internet ist bei vielen Nutzern klein, besonders wenn es um politische Meinungsäußerungen geht. Digitalredaktor Reto Wittmer.
Nur gerade 1/5 der Schweizer Bevölkerung glaubt, dass es im Internet sicher ist, zu sagen, was man selber über Politik denkt. Und weniger als die Hälfte der Bevölkerung ist der Auffassung, dass man die eigene Regierung im Internet frei kritisieren sollte. 1/3 lehnt dies sogar komplett ab. Das in der Schweiz, einem Land, in dem die Meinungsfreiheit als hohes Gut betrachtet wird. Erstaunlich. Professor Michael Latzer sieht als einen möglichen Grund die Tatsache, dass viele Internetbenutzer die Befürchtung haben, dass sie im Internet kontrolliert werden könnten. Von Firmen, aber eben auch durch den Staat, durch die Regierung.
Wenn man natürlich glaubt, dass man kontrolliert wird, wenn man glaubt, dass es Missbrauch gibt, dann wird man auch vorsichtiger sein, Kritik im Internet zu üben.
Dennoch ist bei den meisten Personen das Internet sehr beliebt, wenn es darum geht, sich zu informieren. Auch über Politik, über Themen und Kandidaten vor Abstimmungen zum Beispiel. Nur eben, es bleibt bei der reinen Informationsbeschaffung. Wenn es um Politik geht, ist das Internet ein Einwegmedium, Informationslieferant. Meinungsäußerungen finden dann aber bei 2/3 der Internetbenutzer offline statt. Bewährt am Stammtisch beispielsweise. Michael Latzer.
Generell sehen wir bei allen Diensten, dass die passiven Dienste weiter verbreitet sind als die aktiven Dienste. Und wir sehen dann speziell bei der politischen Aktivität im Netz, dass die Aktivitäten abnehmen, wenn der Anspruchsgrad an diese Aktivität zunimmt. Das heißt, es wird viel mehr Information gesucht, als eben dann eine Beteiligung bei Diskussionen stattfindet oder auch, dass es zu politischen Protesten im Netz kommt.
Internetbenutzer sind im Schnitt aber immer noch politisch aktiver als Personen, die das Internet nicht nutzen. Dennoch denken die meisten von ihnen nicht, dass in naher Zukunft die politische Diskussion vor allem im Internet stattfinden wird.
Verantwortlich heute ist Erich Wies, im Studio Karin Britsch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.